Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich. Schön, dass wir uns hier versammeln dürfen, heute an diesem Karfreitag. Zusammenkommen dürfen wir und diesen ganz... Die Kinder wollen noch nach unten. Ja, das wäre der Start, genau. Genau, dann dürfen die Kinder nach unten gehen. Wir wünschen euch Gottes Segen bei eurem eigenen Gottesdienst und bei der Suche nach Karfreitag. Jetzt dachte ich, die Kinder wollten hier bleiben. Sie ergreifen die Flucht. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja, genau. Karfreitag lädt uns ein, diesen ganz besonderen Tag auch auf eine ganz besondere Art und Weise wahrzunehmen, zu sehen, was macht christlichen Glauben aus, was ist die Kernbotschaft von unserem Glauben. Und wir sind jetzt seit einigen Wochen schon in dieser Predigtserie Ostern neu erleben. Wir haben auch, genau, super, vielen Dank. Ostern neu erleben für mehr Hoffnung. Hoffnung, gerade an Karfreitag, das ist schon auch so ein Thema, auf das werde ich gleich noch zu sprechen kommen. In dieser Predigtserie, eine sechsteilige Predigtserie, haben wir verschiedene Themen miteinander betrachtet. Wenn du einmal die nächste Folie anzeigen würdest, wäre ich dir dankbar. Danke. Haben wir sechs verschiedene Predigtthemen, die wir gemeinsam mit betrachten. Wenn du die eine oder andere Predigt noch nachhören willst, dann kannst du das sehr gerne tun im Predigtarchiv auf unserer Webseite oder eben auf YouTube. Ich habe diese Zeit bisher als eine sehr segensreiche Zeit wahrgenommen. Wir haben uns als Gemeinde gemeinsam aufgemacht, um Ostern neu zu erleben. Was ist die Botschaft von Ostern? Und in all dem geht es immer um diese zentrale Person, um Jesus Christus. Das hatten wir ganz besonders auch vor 2 Wochen am Sonntag, am 26.03. gemeinsam betrachtet. Jesus Christus, diese Person, wer ist dieser Jesus? Da gingen schon auch zu Lebzeiten von Jesus die Meinungen auseinander. Die Leute haben sich gestritten darüber, wer ist denn dieser Jesus? Die einen waren für ihn, die anderen gegen ihn. Wir haben gerade jetzt letzten Sonntag auch betrachtet, egal wie wir uns positionieren, ob wir uns für ihn, ob wir uns neutral oder gar gegen ihn positionieren, Jesus Christus ist für dich, für den Menschen. Er ist nicht gegen uns Menschen, sondern er ist für uns. Und heute geht es dann um diese Fortführung von dem Thema. Nächste Folie, ja, danke. Jesus Christus, er ist für dich gestorben. Karfreitag, der Tod Jesu Christi ist in ganz besonderer Weise hier im Zentrum. Der Tod Jesu Christi. In Matthäus 16, Vers 16 heißt es, da antwortete Simon Petrus und sprach, du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das ist ein Bekenntnis, ähnlich wie dieses Glaubensbekenntnis, von dem wir gerade schon gesprochen haben. Das ist zusammengefasst das, woran ich als Person glaube. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Zusammengefasst all das, was diese Hoffnung in diese Person Jesu Christi begründet. Jesus ist nicht einfach nur Mensch, er ist der Christus, der Messias, der Gesalbte, der, auf den so viele Menschen schon lange zuvor ihre Hoffnung gesetzt haben und auf den tausende Jahre danach bis in unsere heutige Zeit immer noch die Menschen ihre Hoffnung setzen. Auf diese zentrale Person, er ist der Christus. Bilder, mit denen wir oftmals vielleicht nicht unbedingt viel anfangen können, gerade dann, wenn wir mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben. Was bedeutet Christus? Was ist Messias? Was ist der Gesalbte? Das sind Bilder, die umschreiben und in denen so viel Bedeutung drin liegt. Aber gerade dann auch diese Zuspitzung des lebendigen Gottes Sohn, das ist unmissverständlich. Ein Glaubensbekenntnis des lebendigen Gottes Sohn. Natürlich gab und gibt es immer wieder Leute, die sich demgegenüber neutral oder auch negativ positionieren, eine andere Position einnehmen als hier der Simon Petrus. Ob es Gott gibt, das weiß ich nicht. Oder das mag ja ganz gut sein für dich, ich glaube aber an ganz andere Dinge. Was? Dieses Märchen, glaubst du wirklich? In der vergangenen Woche, in Vorbereitung eben für Ostern, haben wir uns auch als Gemeinde mit auf den Wochenmarkt begeben, gerade am Dienstag, und die Leute angesprochen auf eben diese zentrale Botschaft. Was bedeutet denn eigentlich Ostern? Was verbindest du mit Ostern? Und da kam eben in solchen Gesprächen durchaus auch raus, wie soll das denn gehen? Gott einen Sohn haben? Was, das Märchen von Gott, glaubst du? Das ist ja super für dich. Ich habe eine ganz andere Sicht auf die Welt. Und es gibt viel Zweifel, auch nach wie vor. Die Menschen können diese Botschaft oftmals nicht glauben. Es gibt aber auch Menschen, die sich eben zu diesem Jesus Christus bekennen. Die sagen, ja, er ist der eine, durch den Gott selbst auch in diese Welt gekommen ist. Er macht den Unterschied in dieser Welt. Wir haben letzten Sonntag dann auch gehört, dass Jesus nicht gekommen ist, um gegen irgendetwas zu sein. Vielmehr ist Jesus Christus Mensch geworden, um zu zeigen, dass er ganz für uns ist. Für dich und für mich. Gott wendet sich uns Menschen eben zu in Jesus Christus. Und wie reagieren die Menschen darauf? Ereignisreich waren eben diese Begebenheiten damals vor knapp 2000 Jahren, gerade auch in dieser Woche vor Ostern. Ja, damals haben sie noch nicht Ostern gesagt. Damals ging es um das zentrale Passafest. Jesus, der schon vorher mit seinen Jüngern gesprochen hat und gesagt hat, mich verlangt sehr danach, mit euch dieses Passamahl zu feiern. Passamahl, das ist in der Tradition der Juden ein ganz zentraler, hochheiliger Tag. Der Tag, an dem viel von der Identität des Volkes Israel festgemacht wird. Denn Gott selbst greift ein in die Geschichte dieses Volkes und führt es aus der Sklaverei in Ägypten heraus. Er schenkt ihnen die Freiheit, das zentrale Fest der Freiheit, das Passafest. Und Jesus Christus hat es schmerzlich, so kann man hier schon sagen, danach verlangt, dieses Mal mit seinen Jüngern zu feiern. Denn er wusste wohl, was alles auf ihn zukommt. Innerhalb von wenigen Stunden, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, hat die Welt, in der Jesus lebte und auch seine Jünger lebten, völlig verrückt gespielt. Jesus wurde gefangen genommen. Er wurde vor den Hohen Rat geführt und verhört und schließlich wurde er von Pilatus verurteilt zum Tod am Kreuz. Die Strafe, sie ist sofort auszuführen, kein Aufschub. Todesstrafe jetzt. Aber was hat er denn so Schreckliches getan, dass solch ein Urteil gefällt wird? Das fragte damals sogar Pontius Pilatus. Gelitten unter Pontius Pilatus, das haben wir vorher gehört. Pontius, das ist die römische Bezeichnung für Statthalter, ein Titel. Pilatus, sein Name. Er, der diesen Titel angenommen hat, der seit einigen Jahren schon in dieser Region Judäa, in diesem ständigen aufrührerischen Volk unterwegs ist. Er soll nun ein Urteil fällen über das Leben von einem Menschen. Und das scheint ihm nicht völlig egal zu sein. Was hat er denn so Schreckliches getan, das diese Strafe verdient? Aber um das Volk gnädig zu stimmen, sagt er: Nun gut, euch zuliebe fällig dieses Urteil, aber meine Hände wasche ich in Unschuld. Was muss ein Mensch verbrochen haben, um die Todesstrafe zu erhalten? Heutzutage gibt es noch in einigen Ländern nach wie vor die Todesstrafe. Auch in Deutschland 2018 wurde sie in Hessen erst aus der Verfassung rausgestrichen. Nicht mehr ausgeführt seit 1947 in Deutschland, zumindest in Westdeutschland, in Ostdeutschland, doch tatsächlich auch noch bis in die 80er Jahre hinein. Aber die Todesstrafe, sie wird nicht einfach ohne weiteres verhängt, zumindest in den meisten Ländern. Es gibt auch Länder, in denen wird schnell mal das Henkersbeil geschärft. Was ist der Grund für solch eine Strafe? Oftmals ist es Mord. Wenn du jemand anders das Leben raubst, dann hast du das Recht auf dein eigenes Leben verwirkt. Das sagt auch die Bibel im Alten Testament und ist dort durchaus eine gängige Praktik. Was hat Jesus denn so Schreckliches getan, dass dieses Urteil rechtfertigt? Die Antwort ist: Er behauptet, Gottes Sohn zu sein. Nun, wir haben festgestellt, Petrus sieht das als Glaubensbekenntnis, als sein festes Fundament. Du bist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Soll Jesus jetzt hingerichtet werden für der er ist? Es kann einfach nicht sein, was hier behauptet wird. Er kann und darf nicht der Christus sein. Er sagt, er ist für uns, doch wir stellen uns gegen ihn. Die Anklageschrift, sie ist haarsträubend. Die Anschuldigungen, die vorgebracht werden, Pilatus kann sie nicht glauben. Das ist doch nicht des Todes würdig. Die Jünger sind verstört. Wie in Trance nehmen sie all diese Begebenheiten wahr. Ist das gerade real, was hier geschieht? Das kann doch nicht wirklich sein. Etwa 3 Jahre waren sie mit Jesus unterwegs. Viel haben sie in eben dieser Zeit gesehen. Das Himmelreich, das Gottesreich ist angebrochen. Dämonen wurden ausgetrieben, Kranke geheilt, ja sogar Tote sind auferstanden. Die Luft hat geknistert, gerade in dieser Zeit. Gottes Gegenwart war spürbar. Die Menschen haben gesehen, da ist eine Veränderung. Gott greift ein. Gott ist unsere Not, unsere Lage hier nicht egal. Und vor wenigen Tagen nur dieser triumphale Einzug in Jerusalem. Jetzt geht es richtig los. Das war die Stimmung, auf der die Jünger auch gefeiert haben. Und wo stehen sie an diesem Karfreitag? Christus, er steht vor der Anklagebank und dann eben auf dem Weg zur Hinrichtung am Kreuz von Golgatha. Etwa gegen 9 Uhr hing er schon am Kreuz, 6 Stunden lang, bis er gegen 15 Uhr nachmittags starb. Die Jünger, sie verfolgen das Ganze wie im Traum, aufgescheucht, völlig verstört. Was geschieht da? Unsere Welt bricht zusammen. Unsere Hoffnung, sie ist dahin. Völlig verängstigt. Vielleicht fragen Sie sich sogar, wenn Sie das Jesus schon antun, was werden Sie nur mit uns machen? Was werden Sie mit mir machen, wenn Sie mich finden? Wie im Blutrausch ist dieses Volk unterwegs. Am Kreuz hängend wird uns berichtet, dass Jesus immer noch an andere denkt. Jesus ist trotz alledem für dich, für den Menschen. Er sieht seine Mutter Maria, sie steht vor ihm und weint. Was für ein Schmerz muss das sein, die eine Mutter durchfährt, wenn sie das eigene Kind sterben sieht. Und dann auch noch solch einen qualvollen Tod. Qualvoll leidend dort am Kreuz, 6 Stunden lang hängend, Blut überströmt. Und an seine Mutter gerichtet, spricht er zu ihr: Du bist nicht allein. Es gibt Menschen, die sich um dich kümmern. Nach wie vor denke ich an dich. Ich hänge hier am Kreuz, leide Todesqualen und ich sehe dich, Frau. Neben ihr steht Johannes, der einzige seiner Nachfolger, der nicht weggelaufen war. Und dann wird uns berichtet in Johannes 19, 26 und 27, als Jesus seine Mutter dort neben dem Jünger stehen sah, den er lieb hatte, sagte er zu ihr: Frau, das ist jetzt dein Sohn. Und zu dem Jünger sagt er: Das ist nun deine Mutter. Und von da an nahm der Jünger sie zu sich auf in sein Haus. Jesus kümmert sich auch am Kreuz hängend noch um die Menschen um ihn herum. Jesus ganz für die Menschen und das auch für die, die ihn ans Kreuz schlagen. Für die, die ihn verspotten, auch ihnen begegnet er nach wie vor in seiner liebevollen Art. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Doch dann, innerhalb weniger Stunden, ist für die Jünger jegliche Hoffnung dahin. Der Tod, das ist das Ende. Das kennen wir auch heutzutage noch allzu gut. Der Tod eines Verwandten, eines Bekannten, das bricht jegliche Beziehung ab. Das ist das Ende. Darüber hinaus geht es nicht weiter. Das ist die Realität, in der die Jünger auch zu der damaligen Zeit gelebt haben. Ja, sie haben gesehen, dass Tote auferstehen. Lazarus ist herausgekommen, nachdem Jesus ihn gerufen hat, auch wenn er schon 4 Tage im Grab lag. Und doch ist der Tod das Ende. Ein Schlussstrich. Die Freunde, sie waren überzeugt, Liebe hin oder her, es ist vorbei. Alles war umsonst. Erwartungen nicht erfüllt, Träume zerplatzt, Ende. Hoffnung, die gibt es nicht mehr. Und dann auch noch dieser qualvolle Tod. Wie kann man da nur freiwillig zuschauen? Wie kann manch einer sich auch darüber noch freuen, ihn verspotten? Im Johannesevangelium wird uns von Jesu letzten Worten berichtet. In Johannes 19, Vers 30 heißt es: Jesus sagte, es ist vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb. In diesen letzten Worten, die uns im Johannesevangelium überliefert sind, wird deutlich, dass Jesus den Tod nicht unbedingt als Schlussstrich ansieht. Jesus sieht viel mehr in dem Tod als alle anderen, die um ihn herum standen. Es ist vollbracht. Griechisch, die Amtssprache damals, hier steht nur ein einziges Wort. Tetelestai. Tetelestai. Es ist vollbracht. Das griechische Wort klingt leicht gestottert, das hat aber auch seinen Sinn. Tetelestai. Auftrag erledigt. Ich habe alles so ausgeführt, wie ich es sollte. Das bedeutet dieses Wort. Auftrag erledigt. Alles ausgeführt, wie es sein sollte. Das Siegel ist runtergesetzt. In gewisser Weise ist das doch durchaus auch ein Schlusspunkt, doch nicht so, wie die Menschen den Tod verstehen. Nicht ein Abbrechen des Lebens, sondern ein Vollenden des Lebens. Christus drückt hier aus, dass mit seinem Sterben der Auftrag Gottes vollendet ist. Das, wofür er überhaupt auch in diese Welt hineingekommen ist, ist nicht abgebrochen. Der Auftrag ist zu Ende geführt. Das ist ein immenser Unterschied zu der Wahrnehmung, die die Jünger oder die Leute um ihn herum hatten. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Seine Macht ist hier zu Ende, sein Leben wird abgebrochen. Und Christus sagt, es ist vollbracht. Der Auftrag, den Gott mir gegeben hat, ist zu Ende. Die Jünger, sie waren verstört. Er hat es nicht geschafft, das Reich Gottes in dieser Welt aufzurichten. Er hat nicht die Herrschaft über das Reich Israel angetreten. Die Krone auf seinem Haupt, sie ist nicht aus Gold, sondern aus Dornen. Für sie scheint der Auftrag nicht vollendet zu sein. Und doch ist die Perspektive Jesu, wie so oft auch, eine völlig andere. Es ist vollbracht. Der Tod ist grausam, die Qualen sind unermesslich. Und doch ist genau das Ziel des Kommen Jesu gewesen, von Anfang an. Unvorstellbar. Jesus Christus ist für dich gestorben. Nicht das Ende der Hoffnung, sondern die Erfüllung seines Auftrages. Vielleicht sogar auch der Anfang unserer Hoffnung. So wie wir es dann eben auch im letzten Abendmahl überliefert bekommen. So hat es Jesus schon mit seinen Jüngern gefeiert. An eben diesem Donnerstag vor dem Karfreitag. Er hat es voraus angekündigt. Jesus Christus, er stirbt für uns, damit wir uns gegenseitig zusprechen können, sein Leib für dich gegeben, sein Blut für dich vergossen. Er stirbt für uns, um uns von unserer Schuld, unserer Scham, unseren Ängsten, von unserer Sünde freizusprechen. Damit wir alles, was uns bedrückt, an seinem Kreuz abladen können. Dafür ist dieses Kreuz nicht nur ein Symbol, ein Hinrichtungsobjekt, sondern ein Symbol der Hoffnung geworden, gerade auch für die Christen. Christus starb für uns. Er vergießt sein Blut, um darin einen neuen Bund zwischen Gott und uns zu besiegeln, einen Bund, der uns verheißt, du bist Kind Gottes. Und gerade im Kreuz, gerade im Sterben wird nochmal deutlich diese Botschaft, Jesus Christus für dich. Er ist ganz für dich. Er ist nicht gegen dich. Er nimmt dich an. Jesus ist der Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Dieses Bekenntnis, daran dürfen wir festhalten. Wir dürfen auch daran festhalten, an diesem Bekenntnis, er ist für dich. Und wir dürfen auch an diesem Bekenntnis festhalten, er ist für dich gestorben. Er hat den Auftrag Gottes für dich erfüllt. Er hat diese Aufgabe wahrgenommen und bis zu Ende geführt. Nicht abgebrochen, sondern vollendet. Sein Auftrag ist erfüllt und dadurch fängt für uns neues Leben an. Die Hoffnung beginnt. Was für eine Gnade, was für ein Gott, was für ein Mensch. Ein unglaublich liebevoller Mensch, der uns zugewandt ist. Wir singen gemeinsam das Lied »Durch deine Wunden«. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Genau. Herzliche Einladung für Sonntag. Wir müssen gleich hier noch ein bisschen umbauen, also wenn ein paar kräftige Leute noch dabei sind, das wäre eine große Hilfe. Und ansonsten einen gesegneten Karfreitag. Ja.